Hallo und herzlich willkommen in einer freudvollen Woche mit der Dreifaltigkeit des österreichischen Trailruns, dem Trailvater. Hallo Flo.
Hallo Peter.
Dem Trailsohn, das wäre dann wohl ich. Und dem Jordi in unserem Geiste, der sich später noch zuschalten wird, den er jetzt nicht sieht und nicht hört, mit dem wir jetzt da eine freudvolle Stunde voll mit was war, was ist und was kommt widmen dürfen und euch so in, durch oder nach dem Osterfest geleiten dürfen.
Ich finde gut, dass wir die laufend podcastige Dreifaltigkeit sind. Aufgrund des Alters würde ich sagen, bist du eher der Papa und ich eher der Sohn, aber das sind nur so die kleinen Details am Rande.
Ja, wobei einer von uns ist Vater und der andere halt nicht, gell?
Richtig, und von der Weisheit her passt wahrscheinlich eh auch ich, dass ich der Papa bin und du der Sohn, von daher. Na, passt eh wieder.
Wir haben einfach mehr als drei Falten. Einigen wir uns drauf. Deswegen sind wir die Dreifaltigkeit.
Fair enough.
Und in Vertretung vom Jordi darf ich hier auch das Getränk der Woche präsentieren. Ich habe hier ein Grieskirchner Landlbier, eine oberösterreichische Brauspezialität, die ich hier verköstigen werde jetzt. Große Freude, großer Spaß.
Und ich werde meinem Ruf gerecht, habe wieder mal vergessen, Bier zu kaufen und trinke deswegen Wasser.
Das ist zumindest ein Drittel Bier.
Das ist richtig.
Eben.
Aber, während der Peter hier genüsslich sein Bier einschenkt, habe ich einen Hinweis quasi in eigener Sache. Und zwar haben wir es ja schon in vergangenen Podcasts erwähnt, war der liebenswerte Peter beim ersten Trailrunning-Symposium in Innsbruck. Und ihr habt ja letztes Mal quasi in der letzten regulären Folge Schnipsel von da hören können. Und ihr habt jetzt nun die einmalige Gelegenheit oder ihr werdet in den Genuss kommen, jetzt jede Woche montags einen Vortrag zu hören. Also diese Woche, also Zeitpunkt der Aufnahme, kam die erste Folge online. Das war der Lars Schweizer, wo es um Trainingsplanung für Ultraläufe geht und Trail, in speziellen Trail-Events und wie er das quasi recht grob und recht, soll ich sagen, oberflächlich, wie er das so macht. Und er deckt relativ viel ab, aber es ist, glaube ich, durchaus Interessantes dabei. Genau, und so wird das dann quasi weitergehen und wird halt jede Woche ein neuer Vortrag rauskommen. Und wir hoffen, dass euch das genauso gut gefällt wie uns.
Genau. Und es ist eben für alle, die das Ganze sich um die Ohren schlagen wollen, weil, während sie zum Beispiel laufen, weil wer es geballt haben möchte, auch mit Ton, wir haben das Ganze auch mit Ton, mit Bild, nicht mit Ton, mit Bild veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal, also wer die Menschen dabei auch reden, sehen will und auch die Folien so gut wie es ging einfangen, haben wir versucht einzufangen, die auch sehen will, das gibt's auf unserem YouTube-Kanal, also schaut gern auch dort vorbei, den kann man außerdem abonnieren und auch diese Glocke antütteln, dann kriegt man nämlich eine Nachricht, wenn neue Videos da sind, die wir doch versuchen, auch dieses Jahr euch wieder zu liefern, genauso wie man hoffentlich ja schon uns abonniert hat auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen und uns in die Favoriten bei Spotify und in den Podcatchern geschmissen hat. Damit
genau, also erledigt ist. Wer es quasi von Neugierde nicht aushalten kann, kann sich das Ganze schon auf YouTube anschauen, nicht nur mit Bild, wie der Peter gesagt hat, sondern auch mit Ton. Und wer quasi die Convenience seines Podcatchers über allem hält, der wartet einfach jede Woche auf den Montag um 9 Uhr. Da kommt die neue Folge ins Ohr geschmissen und ihr dürft das lernen, weil da sind echt ein paar wirklich gute Vorträge dabei. Und wir können euch einfach nicht vorenthalten. Das wäre höchst kriminell.
Wir wollen es euch auch gar nicht vorenthalten.
Richtig.
Ja. Das ist quasi unser Bildungsauftrag.
Wir sind quasi der ORF der Lauf-Podcast-Welt.
Und wenn ihr diesen Bildungsauftrag unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auf Patreon und Steady machen.
Jawohl. Ist das quasi der GIS? Unsere Version des GIS? Der GIS?
Nein, oder wie GIS heißt ist jetzt in seit, Linz.
Seit, ja, wie heißt jetzt seit diesem Jahr? Der heißt ja nicht mehr GIS, sondern jetzt heißt es ja irgendwas Abgabe. Generell Abgabe.
Generell Abgabe. General Abgabe.
General Abgabe. Sei es wie es sei.
Richtig.
Lass uns nun zu den upcoming Events kommen. Peter, über welchen ersten upcoming Event willst du mit uns sprechen?
Und zwar möchte ich über die Cross-Country-WM in Belgrad reden. Die ist nämlich jetzt dieses Wochenende, also am Osterwochenende. Und die ist insofern bemerkenswert, weil wir, also sie dauert nicht lang, sie dauert nämlich genau einen Tag. Aber es gibt bei diesen Rennen, sprich U20, männlich-weiblich, Mixed Relay und Männer-Frauen, gibt es ein durchaus, wie soll ich sagen, ambitioniertes und hochkarätiges Starterfeld. Das Einzige, was dabei auffällt, ist, dass das Starterfeld aus dem Dachraum mehr oder weniger nicht anwesend ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn man schaut, wer aus Kenia und Äthiopien und so weiter am Start ist, also welch Kracher, dass sich die Cross-Country-WM in Belgrad, und Belgrad ist bei uns echt um die Ecken, nicht entgehen lassen, ist das spannend, weil da sind so Menschen am Start wie Nicolas Kipkorir, superschnell. Da ist Samuel Kibati am Start. Sehr gut im Nachwuchs. Bei den Damen ist die Patrice Chebet am Start. Die kennt man von den Langdistanzen. Die geben sie alle die Cross-Country Championships, kommen deswegen nach Belgrad. Und wenn wir jetzt schauen, wer von Österreich antritt, Moment, ich gehe da bei dem Filter auf Österreich. Oh, Österreich ist gar nicht da. Interessant. Wir schicken nämlich von Österreich nach Belgrad 0 Personen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Deutschland schickt, Moment, ach ja, 0 Personen. Das ist ein bisschen armselig.
Ja.
Also ÖLV, DLV dieser Welt und Trailrunning-Teams dieses Dachverbandes, war es vielleicht nicht ganz deppert, wenn man in die U20-Rennen am Cross-Country Menschen schicken würden, die dann vielleicht Offroad was reißen könnten, wenn das schon ums Eck ist?
So. Wer da mehr weiß, warum das so ist, lasst uns wissen, dann können wir es ja berichten. Es hat uns halt irgendwie nur gewundert. Nichtsdestotrotz, ist halt einfach so, mag vielleicht irgendwelche Gründe haben, die, von denen wir jetzt nichts wissen. Ja.
Ja, ich finde es halt insofern spannend. Mir ist schon klar, dass Cross Country und jetzt, es ist Ende März, Anfang April, Osterwochenende, schwierig. Und wenn Frühlingsmarathons schon sind und so weiter und so fort, bibidi babidi bub, alles wunderbar. Aber gerade wenn man schon sagt, man würde jetzt da nicht die Top 10 der Langdistanz dorthin schicken, ist ja gut, wenn die jetzt einen Frühlingsmarathon haben oder Halbmarathon. Aber dass du wenigstens ein paar Leute aus dem Nachwuchs dort heranführst und die mitlaufen lässt, wäre schon ganz schick, auch wenn Cross-Country sicher in Amerika, Australien, Kanada und Afrika, also Afrika nicht als Land, sondern als Kontinent, mehr, wie soll ich sagen, Tradition hat oder einen höheren Stellenwert hat. Aber es ist halt einfach schade, wenn das jetzt nämlich gewesen wäre in, weiß ich nicht, in Thailand oder in Usbekistan, sage ich, na gut, da musst du als Österreicher nicht hin, aber Belgrad ist halt echt gleich ums Eck. Das geht ihm in Zug aus. Jo, soweit dazu. Wer sich's anschauen will, es ist am, jetzt habe ich es gerade weggeklickt, 1. April müsste es sein.
Jetzt weiß ich, warum da keiner von Österreich und Deutschland teilnimmt. Ist April-Scherz.
Moment. Nein, es ist der 30. März. Entschuldigung, verdammt. Nicht 1. Verdammt. April, 30. März. Es wird, glaube ich, auch übertragen. Also wer sich das anschauen will, ist sicher sehr spannend, weil die geben ordentlich Gas.
Ja. Jo. Was ein paar Tage später stattfinden wird, ist ein Charity Run vom learningcircle.eu, nämlich am 4. April. Und da geht es quasi darum, dass man für einen guten Zweck quasi Spenden sich erlauft. Also der Learning Circle, die haben sich irgendwie zur Mission gemacht, hochwertige 1:1 Online-Lernbegleitung anzubieten für alle Schüler, die unabhängig quasi von den finanziellen Mitteln der Eltern und aufgrund von irgendwelchen Fördergeldern, die irgendwie nicht rechtzeitig ankommen, haben sie jetzt irgendwie Probleme, quasi diese Gratis-Lernplätze irgendwie alleine zu tragen. Und deswegen gibt es diesen Lauf, wo man quasi für jeden gelaufenen Kilometer werden 5 Euro von einem Partnerunternehmen gespendet. Und die brauchen halt irgendwie Unterstützung, damit sie da an ihrer Mission weiterarbeiten können. Und das funktioniert so, dass du quasi von überall teilnehmen kannst. Du kannst halt am 4. Im Team laufen, alleine laufen, wie man auch so willst. Und dann halt deinen GPS-Track hochladen. Und dann zählt das quasi. Genau. Und der Anmeldeschluss geht noch bis 3. April um 23.59 Uhr. Also wer am 4. April sowieso läuft und das Ganze noch mit einem guten Zweck verbinden will, dem sei hiermit der LearnCircle EU Charity Run wärmstens, allerwärmstens ans Herz gelegt.
Genau, und auch das verlinken wir natürlich. Genauso, wie wir es verlinken werden, den einen wunderschönen Lauf unserer lieben Freunde aus dem nördlichsten Österreich, das wir so haben, also Nürnberg. Da haben wir ja schon den einen oder anderen aus dieser Ecke eingemeindet, nämlich unseren lieben Jordi. Und von dort kommen der Flo unter anderem, der mit seinen Kollegen, die bei uns beim Flaschendrehlauf schon da waren, machen wieder den Beckert Ultra. Da war ich schon mal vor Ort, vor 2 Jahren, weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 21 war oder 22, auf jeden Fall. Es ist ein Beckert Ultra, er findet statt in Katzwang, was Nürnberg ums Eck ist, quasi, am 26.04. Und jede Runde dieses Beckerts wird eingeläutet oder eingepfiffen durch eine Kuckucksuhr, der noch wahrscheinlich ein paar Stunden einerseits lieb gewonnen und andererseits schon ein bisschen Arsch geht. Weil man halt dann vielleicht doch nicht mehr aufstehen will und so weiter und so fort. Jedenfalls kann man sich da jetzt auch noch anmelden und kann man mitmachen. Das Ganze findet statt direkt bei diesem Sportverein. Es geht los am Freitag, am 26. April, und das ist ganz spannend, um 19 Uhr. Das heißt, es geht gleich einmal los mit in die Nacht. Sprich, alle, die sich denken, ach, Freitag am Abend, habe ich eh nichts vor, passt gut, lauft ein paar Runden mit bis in der Früh, dann schlaft ihr euch am Vormittag aus und dann geht es am Nachmittag auf Eisi oder so, nach Nürnberg rein, ein bisschen Sightseeing machen, am Abend feiert es nachher die Leute an, die noch immer unterwegs sind, und habt eine schöne Zeit. Das Ganze ist auch überschaubar teuer. Es ist nämlich so, dass das ein bisschen sich unterscheidet von anderen Backyards. Also sie unterscheiden sich nicht vom Format, das ist gleich. Und es ist so, dass es auch ein offizieller Backyard Ultra ist und auch alles eingemeldet wird und so weiter und so fort. Nur die Preise, die Anmeldepreise sind so, dass jemand, der sagt, ich kann nur 1 bis 3 Runden laufen, also bis zu 20 Kilometer, der zahlt 10 Euro pro Teilnehmer. Das ist zum Reinschnuppern. Dann gibt es eine zweite Kategorie für 4 bis 6 Runden, sind 20 Euro. Und dann die, ich laufe 7 Runden aufwärts, also sprich Marathon und mehr, da geht es dann 30 Euro. Es wird Getränke und so weiter werden zur Verfügung gestellt. Es wird gegrillt dort und so weiter und so fort. Also wenn man diesen Jungs etwas zutrauen kann, ist, dass sie eine echt geile Veranstaltung aus dem Boden stampfen. Das haben sie bewiesen.
Und dass es gutes Bier geben wird.
Und dass es gutes Bier geben wird. Und nicht zu knapp. Also das auch das kann ich aus eigener Erfahrung schon sagen. Scat. Also wenn ihr aus Österreich denkt, von Wien 4 Stunden mit Zug, Nürnberg, geht sie aus. Oder von der anderen Seite, das ist eine sehr, sehr heiße Empfehlung. Meldet euch an, das ist auf jetzt gerade.
Wo ihr euch auch anmelden könnt, weil es allerdings noch ein bisschen weiter weg ist, ist am 22.06. die mittlerweile schon zum Wiener Klassiker aufgestiegene On-Track Night, die eben auch wieder dieses Jahr stattfinden wird, über die wir ja schon viele Mal berichtet haben, auch schon Interviewgast hatten.
Schon teilgenommen haben.
Chapeau, die auch dieses Jahr wieder stattfinden wird, über die wir dies auch wieder berichten werden und wenn es sich ausgeht, natürlich auch hinschauen werden.
Und also, wir werden. Streichen Sie mal dieses Fragezeichen und schreiben Sie ein Rufezeichen hin. Wir werden.
Auch hier ist die Party garantiert, also da ist drumherum los und ja, wir haben es eh schon berichtet und man kann, es gibt dann diverse Möglichkeiten, eben auch seine 5 Kilometer Bestzeit zu verbessern und wer quasi einen lässigen Wettkampf machen will und auch ein bisschen Spaß nebenbei haben will und auch den Profis zuschaut, wie die quasi sich für 5 Kilometer quälen, dem sei die On-Track Night wärmstens Herz gelegt.
Es ist im Latz Wien, das heißt sehr zentral, direkt Protter, also beim Stadion. Das Ganze kostet irgendwie 20 Euro für ein Event. Das ist jetzt da nicht viel, weil du hast extrem viel rundherum. Es ist halt man kann so in so ein Leichtathletik-Event hineinschnuppern, ohne viel Primborium und Zeug, sondern man meldet sich einfach wie beim klassischen Lauf an und hat eine richtig coole Party rundherum. Also da muss ich auch sagen, da können sich sehr, sehr viele klassische Leichtathletik-Meetings einfach von der Partystimmung echt was abschneiden, weil du bist einfach super, super nah an den Athleten dran, an den Athletinnen dran. Und wenn du da irgendwie bei dem Elite-Startfeld dann die daherkommen mit einer, weiß ich nicht, mit einer 5000 Meter Zeit, wo jeder 2 Minuten irgendwas am Kilometer läuft, dann ist es schon mal ein Spektakel.
Ja.
Ja. Und wenn man wissen will, ab wann man starten kann, also quasi, ob was es Pacer gibt, bei den 5000 Meter gibt es zum Beispiel Pacer ab 21 Minuten auf die 5000 Meter. Das ist auf 4 irgendwas. Schnitt.
Ein bisschen was über vier. Weil sonst wäre es ja 20 Minuten, wenn es
genau und das war. Und das ist aber auf der Bahn doable. Mit einem Pacer, der das gut hinkriegt. Also, ja. Und es gibt also, auch die 800 Meter, wenn das einer machen will.
Ja. Also wenn man sich da, wenn man da vielleicht leicht drüber liegt, mit Pacers ist das definitiv einfach. Genau. Was sicher auch ein Spektakel mittlerweile war der Chianti Trail bei UTMB, der im Süden Italiens quasi stattgefunden hat. Du schaust etwas skeptisch.
Ja, ich bin mir nicht sicher, aber du hast es, glaube ich, fast richtig ausgesprochen.
Ich bin selber begeistert von mir, oder?
Also ja, ich bin surprised.
Ja. Und da, also der hat durchaus, die Starterliste hat durchaus aufhauchen können mit ein paar durchaus bekannten Namen. Also es war ein Paul Capel, der 2019 UTMB gewonnen hat, als Lokalmatador der Andreas Reiterer, den man ja auch in unseren Folgen bei der Trail-WM natürlich etwas näher kennengelernt haben. Und es war die Emily Hawkwood, die beim CCC Vizemeisterin 2023 geworden ist. Also da waren schon ein paar Name Dakota Jones auch dabei. Und das wird jetzt dir wahrscheinlich relativ wurscht sein, aber für alle, die sich ein bisschen im deutschen Fußball auskennen, hat auch der André Schürrle mitgemacht, ehemaliger Profi bei Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, der jetzt, und das habe ich zufälligerweise, bevor ich das erfahren habe, dass er dort mitmacht, habe ich schon ein Video gesehen, dass er beim Barcelona-Marathon mitgelaufen ist. Also der hat quasi, ist schon ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen. Fand ich ganz interessant, ich weiß, dir ist wahrscheinlich wurscht, aber er hat irgendwann gemerkt, dass er also aus Profi sein, dass ihm das keinen Spaß mehr gemacht hat und er nicht mehr das Level erreichen kann, was er gerne erreichen würde, und bevor er sich quasi so slowly ausfadet und bei immer schlechteren Mannschaften spielt, hat er halt sein lassen und dürfte sich jetzt quasi anderen Sportarten widmen, dürfte viel wandern gehen und hat dort eben auch beim Chianti, bei UTMB mitgemacht. Ja.
Der hat sich gedacht, fürs Trailrunning reicht's noch.
Ja, vielleicht.
Weil du gerade Fußballer gesagt hast und ich in die Ergebnisliste geschaut habe, der Reinhard Wohlfahrt aus Österreich ist jetzt der nette Torhüter, oder?
Nein, das ist der...
Oh.
Jetzt fällt mir der Vorname nicht ein.
Siehst du? Reinhard hast du vielleicht.
Nein, Reinhard hast du nicht. Nein, fuck. Wolfgang. Wie heißt er? Heißt der Wolfgang?
Pass mal.
Auf jeden Fall gab es dort folgende... Distanzen, es gab eben die 103 Kilometer mit über 4000 Höhenmeter, es gab 73 Kilometer mit 2850 Höhenmeter, 43 Kilometer mit 1650 Höhenmeter, 20 Kilometer mit 850 und 15 mit 550. Also ja. Wie man das von UTMB-Veranstaltungen kennt, für allem, für jeden was dabei.
Und es ist, es war jetzt der Auftakt in Europa im Endeffekt für die UTMB-Veranstaltungen. Und das war auch die Erstaustragung von diesem Lauf. Es hat dort lokal schon mal einen Lauf gegeben, früher. Also bevor es der UTMB quasi übernommen hat. Aber viel, viel kleiner. Was mitunter, was man so dort und da hört, quasi wie jetzt aus zweiter Hand, weil wir nicht dort waren, aber die Organisation war auf dieses Große vom, wenn das ein UTMB-Event ist und der Starter halt so nach oben geht, auf das halt nicht so wirklich vorbereitet, und gewisse Sachen sind halt ein bisschen out of hand gelaufen mit, dass sie bei der Zielverpflegung überfordert waren, dass so viele Leute da waren und dass sie die Parkplatzsituation nicht unter Kontrolle gehabt haben, weil einfach der Ort so klar war und also solche Dinge, wo du einfach sagst, ja, man merkt, dass es keine organisch gewachsene Veranstaltung nachher ist, die halt peu à peu größer geworden ist und wo sie sich anpassen haben können über 3, 4, 5, 7 Jahre, sondern es war halt klein, 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 bam, UTMB, 1500 Starter oder so irgendwas, weil allein beim ganz langen haben wir 400 Starter und beim zweitlängsten 600 Starter. Das heißt, du hast auf die 70 und auf die 100 x Kilometer schon mal 1000 Starter mit einem großen Spread an Geschwindigkeit, weil wir kommen eh noch, ein paar Namen werden wir sicher noch herausheben bei den Resultaten, und da ist halt einfach viel Platz zwischen beim Langen, zwischen 8 Stunden 40, und ich gehe davon aus, dass da bei 8 Stunden 40 dann wird der Schlussläufer reingekommen sein mit, ja, wahrscheinlich 2:20 oder so, schauen wir mal. Klick. Wir schauen einmal durch. 20 Stunden irgendwas. Na, fast. 21 Stunden 43, ne? Gut geschätzt. Da ist halt einfach sehr viel Platz dazwischen, auch in den Labestationen.
Ja, das ist aber die Wachstumsschmerzen, die es halt so gibt. Was ich noch sagen wollte, bei den 100 Kilometer waren die Top 3, haben dann einen direkten Entry zum CCC bekommen. Und bei der Marathon-Distanz, bei den 43 Kilometer, war es quasi ein Direct Entry zum OCC. Und
da muss ich dich ganz kurz nochmal unterbrechen. Das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum der Andreas Reiterer hochgemeldet hat von 70 auf 100. Weil die 70 dazwischen nämlich nicht, glaube ich. Ja,
ja, das wollte ich nämlich eben gerade erwähnen, dass er sich recht kurzfristig dann doch noch für die 100 Kilometer angemeldet hat und dass er gesagt hat, dass er da doch sehr froh war, Und er hat irgendwie das Rennen so beschrieben, wenn man sich das bloß vorstellen kann, dass der erste Teil sehr schnell war. Und es gab auch dann kurze, sehr steile Anstiege, die auch technisch sehr anspruchsvoll waren. Mhm. Aber er meint, das Rennen war wunderschön und es hat es gute Aussichten gegeben. Also, ja.
Da habe ich es ein bisschen schade gefunden, dass es nicht so viel Footage gegeben hat, weil ich habe immer wieder geschaut. Man, du hast halt bei den Labestationen dort und da mal eine Kamera gehabt und die Promobilder, die sie gehabt haben, die haben halt mehr oder weniger viel Gegend gezeigt und breite Vorstraßen und so. Manchmal halt ein bisschen was Kleineres. Ich kann es jetzt aber nicht so wirklich beurteilen, aber die einhellige Meinung lustigerweise war halt am Schluss, dass es ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Rennen war.
Trotz ich allem. Glaub, also, ist ja eine Weingegend, heißt ja nicht umsonst Chianti, und das kann ich mir schon vorstellen, dass das schön ist.
Ach so. Ich dachte, ich dachte, das hat sich der Robert gekauft, unser Liebling aus dem Leitergebirge, weil der steht auf diesem Chia-Pudding so, und ich habe gedacht, von da kommt das Chianti.
Natürlich, natürlich. Weißt du, was mich eigentlich, wenn ich kurz mal off-topic gehen darf, wundert? Wir waren ja heute, also am Tag der Aufnahme, gemeinsam laufen in der Mittagspause.
Ja.
Und du hast mir eigentlich versprochen, dass du einen gewissen Schmäh machst, den du eigentlich bis jetzt noch nicht gebracht hast.
Achso, na gut. Kommt
dann
schon.
Will ich nicht spoilern.
Kommt
schon. Dann will ich
nicht spoilern. Nein, du brauchst nicht spoilern. Ich bringe ihn auch gleich gerne, damit jetzt auch alle wissen, wovon du sprichst, und alle auch wissen, wie sehr mir der gottoberste Kalender am Herzen liegt, vom Anbeginn der Zeit bis heute, also sprich quer durch alle Religionen, nämlich ich als alter Botaniker weiß es, aber wisst das ihr auch? Was war die Lieblingsblumen von Ramses? Die Sphinxrose. Badum. So, bist du jetzt befriedigt?
Nein, ich habe es jetzt Mittag schon gesagt, dass er schlecht ist. Und du hast mir trotzdem versprochen, ihn zu bringen. Und was soll ich sagen? Ich dachte, ich muss die Zuhörer und Zuhörerinnen an meinem Leid teilhaben lassen, deswegen.
Well done. Dann lassen wir unsere Community auch teilhaben an den Ergebnissen des Laufs in Italien, oder? Also, wenn man so rausgreift, der Andreas Reiterer hat das Ding nach Hause gebracht, aber gar nicht so mit so viel Abstand. Also es war jetzt nicht so 1,5 Stunden, sondern es waren 11 Minuten vom Sebastian Spähler aus Frankreich und vor dem Paul Cornu-Chavink auch aus Frankreich. Dann bemerkenswert der Jonas Russi. Und weiter hinten findet man Scott Hawker und Paul Capel auf 6 und 7. Der Paul Capel gut, aber die letzten 2-3 Jahre immer so, ja, gut. Nicht überragend, sondern gut.
Ja, also ich hatte das Gefühl, bei seinem 2019, bei seinem UTMB, da ist er gleich von Anfang an weggelaufen und hat das quasi Startziel gewonnen, die seine Führung nie wieder hergegeben. Und er hat ja auch einmal in Salzburg beim Mozart 100, wie wir waren, das hat er ja auch dann ziemlich souverän gewonnen. Hm. Und da war schon kurz das Gefühl, ob er da so quasi eine neue Ära ein bisschen einleitet und da so ein bisschen, das ein bisschen umkrempelt und ein bisschen quasi eine gewisse Dominanz ausstrahlt. Und das hat er nicht ganz geschafft. Ich meine, es ist noch immer Sechster bei so einem Rennen zu werden, da bist du noch immer kein Langsamer. Aber es ist nicht mehr die Dominanz.
Ja, und er hat irgendwie, ich glaube, man möge mich jetzt da nicht
hängen, hat er nicht der Zeit,
mit Verletzungen zu kämpfen? Genau, der war eben krank zwischenzeitlich, hat Verletzungen gehabt. Ich glaube, mental hat er mal ein bisschen sein nicht geschaffter Sub-20 UTMB-Versuch reingerissen. Aber ich glaube, hauptsächlich war es wirklich, dass er verletzungsbedingt ausgefallen ist. Der hat nachher immer wieder mal bei diesen Spartan-Ultra-Geschichten gelaufen. Weil da gibt es ja diese Spartan-Serie auch. Aber ja, mal schauen, ob der nochmal an seine früheren Erfolge anknüpfen kann. Er ist ja jetzt da auch noch keine 40, also so ist ja nicht. Also da geht schon noch was.
Im Gegensatz zu dir. Gut, aber bei den Frauen haben wir dann als Siegerin die Azara Garcia de los Salmones.
Ja, auch, das war auch die Top-Gesetzte.
Ja, als zweite, das ist einfach auszusprechen, die Heidi Annemarie Schwarz aus Deutschland. Und als dritte die erste Lokalmatadorin mit Nicoletta Gosser.
Das glaubst du? Wer weiß, vielleicht ist die zugezogen und ist jetzt da in Deutschland und sie heißt eigentlich Heidi Annemarie Schwarz. Und kommt aus California. Nobody knows. Wir werden es rausfinden und sie fragen bei den Trail Days der Ungetümläufe im Herbst. Da ist sie nämlich dabei bei der schnellen Gruppe. Also wenn ihr nicht bei der Chill-Gruppe mit mir dabei sein wollt, die dafür echt gut ist an der Bar, dann könnt ihr bei ihr mitmachen in der Speed-Gruppe. Das gibt immer nicht, das ist mir zu flott.
Ja, also wer mit der zweiten beim Chant bei UTMB mitlaufen will, ja.
Meldet euch an.
Genau. Wenn wir noch mal kurz drüber gehen über die anderen Distanzen, also bei den 73 Kilometern hat dann bei den Frauen gewonnen die Emily Hawgood vor der Tara Grossenor aus Großbritannien und Paula Barbosa aus Portugal. Bei den Männern hat gewonnen der Alex Dotamas aus Spanien und David Geras aus Italien und dahinter der Andres Garcia Blanco.
Ah, schon wieder ich glaube, das war so ein bisschen, nachdem alle gemerkt haben, dass das halt für eigentlich so eine Semi-Distanz ist, also ein bisschen die ungeliebte Distanz von alle. Und ich habe also oft das Gefühl, dass du hast die 100 Meiler, die 100 Kilometer Distanzen, die sind quasi cool. Du hast die 50er, das sind die schnellen und alles, was dazwischen ist, zwischen 60 und 85, das ist alles so, das ist so eine, ich weiß nicht, Distanz. Bei viel.
Ich muss ein bisschen die Lanze brechen für diese Distanz, weil ich finde, die sind ein guter Stepping Stone, um quasi so ein bisschen, ohne dass jetzt kleiner jetzt, auf 50 ist was jeder, der ein bisschen einen Marathon läuft, schafft 50 Kilometer irgendwo.
Genau, das sind die Holzer-Varianten.
Und das ist, finde ich, zum ersten Mal so zwischen 60 und 80, wo du so wirklich in, sagen wir, ernsthaftere Ultrasphären vordringst, wo du auch wirklich mit langen Sachen zu tun hast, wo du vielleicht auch was mit Nacht zu tun hast oder wo der Tag vielleicht nicht mehr ganz ausreicht oder das Tageslicht nicht mehr ganz ausreichen muss zwingend. In dem Fall, bei dem speziellen Rennen, ist es ein bisschen doof, weil es da im Endeffekt, ich sage jetzt mal, das Gewinnen nichts bringt. Wenn du bei 100 Kilometer gewinnst, bist beim CCC, wenn du bei den 43 Kilometer gewinnst, bist beim OCC, wenn du das willst. Bei der 73, jo,
hast du gewonnen. Ich meine, man muss sagen, im Ziel war der Dominik Matt als Vierter, der ja wirklich einer der schnellsten Österreicher ist. Ein bisschen undankbar als Vierter, ja, aber es war sein erster Ultra. Und da muss man sagen, beim ersten Ultra gleich mal Top 4 laufen, ist schon mal ganz geil. Vor allem, wenn du so Leute wie den Robert Halnall hinter dir lässt, der Achter geworden ist, und der ist schon Top 10 beim UTMB gelaufen. Also das ist jetzt dann nicht irgendeine Leistung. Ja. Also da muss man Dominik Matt sagen, Chapeau, gut gemacht, well done. Und auch an seinen Trainer, ich glaube, der trainiert beim Arne, wenn ich mich nicht täusche, von Tupix. Ich glaube.
Und ja, vollständig ist halber bei den 43 Kilometer eben, die den direkten Qualifier für den OCC sind, fangen wir diesmal mit den Männern an. Da hat der Robbie Simpson gewonnen. Ja. Ich glaube auch grundsätzlich von den ITRA-Punkten her der Favorit. Vorm Simon Bocard aus Frankreich und dann vom Bertie Houghton, auch aus Großbritannien. Und bei den Frauen, die Top 3 sind, die Nuria Gil Grabera aus Spanien, vor der Camilla Magliano aus Italien und der Therese Leboeuf aus der Schweiz.
Leboeuf. Jo, also, Chianti Trail war aber nicht nur. Es war nämlich in Italien noch ein zweiter Trail und da waren auch Österreicher am Start. Und ich habe schon gehört, sie haben viel Freude schon daran, wenn wir darüber berichten, weil das Ding ist nämlich der Schiacke Trail, Schiacke G-Trail. Skia-G-Trail. Ich habe doch keine scheiß Ahnung, wie man dieses Wort mit 3C ausspricht. Trail. Jedenfalls, der war auch. Und der hat nur zwei Distanzen, nämlich 47 und 100 Kilometer und geht großteils durch ein Naturschutzgebiet. Ist zum Teil, glaube ich, sogar so zwei Runden sind das. Also so, jetzt nicht zwei idente Runden, aber es geht zweimal durch selbe Dorf dann, Start- und Zieldorf. Und den hat im 24er Jahr auf die 100 Kilometer der Christian Stern gewonnen. Und bei den 100 Kilometern war auch der Chef oder der Obertrailmeister, habe ich ihn immer genannt und dabei bleibe ich, glaube ich, auch. Der Obertrailmeister Michael Geißler am Start, der das Nationalteam unter sich hat. Und es soll ein sehr, sehr, sehr schöner Lauf sein, auch wenn das Wetter so semi war, also eher Regen und Wind und bäh. Aber es soll sehr geil gewesen sein. Hat ein sehr kleines Starterfeld, das Ganze. Und alles, was ich davon mitgekriegt habe, von wie es funktioniert, ist es, glaube ich, ein amerikanisches Rennen in Europa. Sehr wenig Starter, durch ein Naturschutzgebiet, mit Lotterie, ohne irgendwelche lustigen Bevorzugungen oder sonst irgendwas, mit Pacern und so ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Ja, so der Spirit der amerikanischen Rennen. Ohne, dass man nach Amerika fliegen will. Und ist offenbar ein Geheimtipp für cooles, geiles Rennen in geiler Landschaft.
Ja.
Ist, glaube ich, nämlich nicht mal wahnsinnig teuer. Sondern ist einfach, ist sehr früh im Jahr. Ist sehr oldschool und cool. Wer sich das geben will, schaut euch das an. Ist vor allem auch nicht weit. Jo.
Ja. Was grundsätzlich ein bisschen weiter ist, was aber auch quasi, glaube ich, zumindest im amerikanischen Raum zu einem Klassiker gehört, ist der Juggernaut 50K, die auch so ein bisschen als Start in die Ultralauf, zumindest in die amerikanische Ultralauf-Dings gilt, wo viele quasi zum ersten Mal sich quasi wieder in einem Rennen zeigen und quasi irgendwie, ist einfach ein amerikanischer Klassiker, würde ich sagen. Und den hat ein auch sehr bekannter Läufer gewonnen, der Francesco Buppi, den wir ja, der ja Chef von der PTO, oder wie heißt die? Oder verwechsel ich den gerade?
Der engagiert sich sehr für Umwelt und Natur und so weiter. Ja, wie diese Abkürzungen von diesen ganzen Organisationen heißen, ja, Möge man uns nachsehen. Aber Francesco Buppi ist jemand, den ich als jemanden mit sehr hohen ethischen Standards beschreiben wollen würde.
Ja, ja. Also dann habe ich ihn eh richtig eingeordnet, weil wir hatten in der Folge, wo es UTMB versus Kilian geht und da war er für diese Läufervereinigung da quasi der Vertreter oder der das irgendwie initiiert hat. Passt.
Genau, der hat das gewonnen. Und er ist auch leider der oft schon, wie soll ich sagen, im Nachhinein wird er vielleicht, who knows, je nachdem, was beim Stier an der Mund rauskommt, den OCC-Sieg zugesprochen bekommen. Weil er ist nämlich Zweiter geworden. Und also der ist oft so, ich glaube, er läuft außerhalb von Italien oft so ein bisschen unterm Radar. Obwohl er eigentlich ein ganz großer der Szene ist. Aber er hat ein bisschen Understatement und ja, aber er ist ein extrem cooler Typ.
Ja, er hat auf jeden Fall gewonnen in 3 Stunden, 26 Minuten und 32 Sekunden von Matt Daniels, der irgendwie ein bisschen was über 2 Minuten dahinter war. Was okay ist. Sonst, wenn ich mir jetzt durch die Starterliste schaue, dritter Daniel Humberger, der vierter Joshua Botwin, also Zachary Parent, möge uns nachsehen, dass die vielleicht im amerikanischen Raum irgendwie bekannter sind, aber jetzt, wenn ich so die ersten 24 Läufer durchgehe, keine, der mir jetzt besonders ins Auge springt, den ich irgendwie kenne.
Ja. So geht's an, auch bei einem anderen Lauf, der in der Schweiz stattgefunden hat, auch dieses Wochenende. Also man merkt so ein bisschen, dass so jetzt im März schon ein bisschen die Trailblüten sprießen wieder ein wenig durch die ausappernden Schneefelder der Welt und die kleinen zarten Blütchen zeigen die ersten Ergebnisse. Und da war doch in der Schweiz der Lake Zuri 100 Endurance Run.
Der auch im, weil wir es quasi jetzt so im Block quasi haben, der auch sehr Amerika gesinnt ist. Also dort darfst du auch, soweit ich weiß, Pacer haben. Die Streckennavigation ist eine unmarkierte Streckenführung. Es ist in 106 Kilometer mit roundabout 3200 Höhenmeter. Hat das Ganze jetzt stattgefunden am 23. März. Und genau, also es haben die vom Runtastic Podcast, da hat der eine von den zwei hat dort quasi den Pacer eben gespielt. Das war genau der einzige Grund, den ich von dem gehört habe.
Wir wurden auch eingeladen, aber es ist hier leider nicht ausgegangen, einfach, dass wir hingeschaut haben. Außerdem, wir sind aus Österreich und das ist in der Schweiz. Wer soll sich das leisten können? Also, liebe Patreonen, da wirst du ein bisschen auftragen, das Geld haben, weil es ist die Schweiz. Da brauchst du einen Kredit schon zum Hinfahren. Und er wird mitorganisiert vom Trail Rookies Podcast. Deswegen auch aufgefallen. Also auch diesen kann man euch empfehlen, anzuhören. Die machen das mit.
Was mir sehr sympathisch war, war die Pflichtausrüstung. Sportuhr mit GPS-Navigation, Stirnlampe mit Ersatzakku am Lake Zürich und nur starten erfahrene Ultraläufer. Punkt. Das ist die Pflichtausrüstung. Ja. Also, ja, das ist ein gewisser Stil, der einem liegen muss. Aber wenn das quasi was ist, was einem gefällt, sei der Lauf ans Herz gelegt.
Genau, ja, das ist auch, ich glaube, er ist kein Qualifier für irgendwas. Du kriegst einen UTMB und ITRA-Index wahrscheinlich, aber er ist einfach nur im Frühjahr da und er ist ganz geil. Punkt.
Punkt.
Ja, das muss reichen.
Was auch da ist und jetzt eigentlich auch irgendwie ganz, ganz geil geworden ist, ist, wir hatten das ja schon mal in einer vorherigen Folge berichtet, dass die Candice Bird 200 Ultramarathons in 200 Tagen gelaufen ist und das ist nun ein offizieller Weltrekord.
Richtig, sie hat die Urkunde, also ist officially verified bei der guten alten Bierbrauerei mit dem Buch geworden, nämlich Guinness World Record Book Partie. Und da muss man sagen, Chapeau, Chapeau, jetzt ist es so. Und die Grand Dame der 200s hat 200s in 200 Days gemacht. Also, wow. Vielleicht war das auch ursprünglich die Idee.
Vielleicht.
Ja, it's Number Magic. Kann es nicht sein, dass das von Außerirdischen schon von langer Hand geplant wurde?
Nein.
Na gut, dann nicht.
Aber weil du gerade wow gesagt hast, ich glaube, der größte Wow-Moment, den es quasi in letzter Zeit gegeben hat, war eindeutig
mein erster Strava-Aufzeichnung seit langem.
Die ist, glaube ich, ziemlich scheißegal. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber
ja. Na gut, dann
nein. Nicht. Für alle, die es nicht wissen, ist in Tennessee im irgendwas State Park, gibt es die
Buckley-Marathon, State Park.
Frozenhead State Park, genau, gibt es vom Lazarus Lake, der auch den Berg jetzt Ultra gemacht hat, gibt es den Back, jetzt komme ich durcheinander, die Buckley-Marathons, wo du quasi 5 Runden laufen musst und in jeder er gibt an, dass jede Runde 20 Meilen sind, obwohl jeder weiß, dass sie nicht 20 Meilen sind. Und du musst quasi Bücher finden und die zurückbringen und dann ja, nochmal Nochmal, also das Ganze
bitte
fünfmal machen?
Nicht. Also, nein. Wenn ihr euch dorthin qualifiziert und dort mitlauft, bitte bringt nicht die Bierchen mit heim, sondern reißt nur die Seite eurer Startnummer raus, weil wenn ihr das ganze Bierchen mitnehmt, dann haben alle anderen echt ein Problem.
Ja, ja. Und das hat eben stattgefunden und den zu finishen ist quasi eine der größten Ehren, die dir zugutekommen kann, weil es gibt eine Karte von 60 Stunden, was jetzt relativ viel klingt. Aber halt, wie man auch an den Finisher-Zeiten sehen wird, die kommen den 60 Stunden immer näher. Also mittlerweile handelt es sich ja, glaube ich, nur noch um Minuten, die selbst die besten Läufer quasi von diesen 60 Stunden entfernt sind. Und dieses Jahr, finde ich, war aus einem besonderen Grund außergewöhnlich. Und dann gab es noch ein paar Nebengründe, die auch außergewöhnlich waren. Der besondere Grund ist quasi, und das, sie war auch quasi der große Star und alle haben quasi auf sie geschaut, nämlich die Yasmin Paris, Läuferin aus Großbritannien, die durchaus bekannt ist dafür, für Spine Race, glaube ich.
Also sie hat die Spine Race overall gewonnen und hat in den Pausen dazwischen, also in den Labestationen, Milch abgepumpt, weil sie nämlich Frischmutter war. Und das war halt so auch für viele Leute so ein What the fuck-Moment.
Also die hat dort eben teilgenommen und sie hat ja, glaube ich, schon einmal, das ist, glaube ich, nicht der erste Antritt, und sie hat ja schon einmal teilgenommen. Dort den
dritte. Vor zwei Jahren hat sie den Fun Run gefinisht. Also da war sie, es gibt zwei Varianten. Du fünf Runden sind die kompletten Barclay Marathons. Wenn du die drei Runden schaffst, in einer gewissen Zeit, dann darfst du auf die vierte Runde gehen. Wenn du es in dieser gewissen Zeit nicht schaffst, ich glaube, es sind 36 Stunden, aber innerhalb von, ich glaube, 40 Stunden ins Ziel kommst, dann ist es noch der Fun Run, den du gemacht hast. Und den hat sie vor zwei Jahren gefinisht. Letztes Jahr ist sie auch mitgelaufen und da war sie so viel früher quasi dran, dass sie die vierte Runde starten konnte, hat aber die vierte Runde nicht geschafft. Und dieses Jahr, hat es zum dritten Mal versucht.
Genau, und man muss dazu sagen, sie war auch erst die zweite Frau, die quasi auch in die vierte Runde gestartet ist. Also,
genau.
Und es wird dann, weil ich das jetzt gelesen habe, wird trotzdem auch als Funrun dann gewertet, selbst wenn du die vierte Runde nicht geschafft hast.
Genau, die Funrun hat sie ja beendet, ja.
Ja, genau. Und die hat eben als erste Frau quasi den Barclay Marathon besiegt und
es ist also, halt so, dass
das ist eigentlich unglaublich und das ist die News, die quasi auch global geht und die man auf allen kommerziellen Sportdings liest, das ist eine Leistung.
Ja, und auch
die
Nicht-Sportseiten. Das ist es. Ja. Also das, was sie geschafft hat, ist, dass es auf nicht auf der BBC und auf Spiegel und was Gott was, also auf Seiten geschafft hat mit dieser News, die mit Ultramarathon und Trailrunning wenig bis gar nichts zum Tun haben. Und das ist halt schon eine Leistung, wo man sagt, okay, sie hat durchgespielt.
Ja. Der Vollständigkeit halber gab es fünf Finisher.
Ja. Hat Ihor Veris gewonnen aus der Ukraine.
Genau, der, was auch das Beeindruckende daran war, dass er das erste Mal teilgenommen hat und in einer Zeit von 58 Stunden, 44 Minuten und 59 Sekunden das Ganze geschafft hat. Also da sieht man schon, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein paar Minuten, von denen ich vorher gesprochen habe, aber da ist nicht viel Luft hin. Also die Stunde verlierst schneller mal, wenn du dich vernavigierst, was da dort durchaus leicht passieren kann.
Und was man dazu sagen muss, ist, du kannst ja am Anfang, und das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert, was ein guter Weg ist, dass du relativ weit kommst bei dem ganzen Wettkampf, ist, dass du am Anfang dir ein bisschen so eine Team-Up-Geschichte machst. Das funktioniert bis zur vierten Runde. Also du kannst einem Team in Grüppchen laufen, wenn das zusammenpasst vom Tempo. Bis zur vierten Runde, du läufst die erste Runde von mir aus im Uhrzeigersinn, die zweite gegen, dann die dritte im, die vierte gegen einen Uhrzeigersinn. Und dann ist es so, dass dann wirst du abwechselnd weggeschickt. Also der erste im, der zweite gegen, der dritte im, der vierte gegen den Uhrzeigersinn. spannend ist, dass du ja keine Information vom Kurs hast. Es gibt für die Beobachter genau zwei Punkte, wo sie zuschauen dürfen. Das ist der Fire Tower, wo sie den Red Jaw aufbekommen. Also irgendwelche, du kreist halt durch irgendwelche Stauder, irgendein Stauderwerk an Hügel auf und zerschindest dich überall. Dort dürfen die Leute zuschauen. Und im Camp, also dort, wo dieser gelbe Balken ist, es gibt diverseste Dokus, schaut euch die an, wenn ihr Bock habt drauf. Und es ist halt so, dass dieser Ihor Veris hat sie schon relativ, am Anfang ist er mit John Kelly gelaufen und mit zwei anderen im Team und dann hat er sie irgendwann ein bisschen abgesetzt und ist quasi on his own gelaufen, was noch bemerkenswerter ist, weil meistens gingen die Leute lost, wenn sie es allein probieren. Also der John Kelly ist jetzt da, der ist der zweite gewesen, der ins Ziel gekommen ist, nach 59 Stunden und ein bisschen. Der ist jetzt dreifach Finisher. Das heißt, das ist einer, der jetzt zwar nicht genau weiß, wo diese Bücher sind, weil die Beschreibung, wo die Bücher sind, ist so ein bisschen Prosa-Text vom Lazarus Lake. Und auch große Karten gibt es und du hast keine GPS-Navigation und so. Aber der weiß, hey, dort ist das Gefängnis, hey, dort ist dieser Fire Tower, hey, da ist das und das. Wenn der Lazarus das so und so schreibt, dann wird das und das gemeint sein. Du bist normalerweise gut beraten, wenn du jemanden wie den John Kelly dir zur Seite nimmst und sagst, hör zu, Jung, ich hefte mich an deine Bobacken und du wirst mich nicht los die ersten vier Runden, weil dann habe ich eine gute Chance, dass ich wenigstens ein bisschen weiterkomme.
Und wenn dir der John Kelly nicht sympathisch ist, dann hängst du dich einfach an den Camper an, der das Ganze schon zum vierten Mal gefinisht hat, was ja auch bis jetzt noch keiner vor ihm geschafft hat. Der Vorstellung halber, der John Kelly hat das gefinisht in 59 Stunden, 15 Minuten und 38 Sekunden und der Camper hat das gefinisht in 59 Stunden, 30 Minuten und 32 Sekunden. Das sind beides keine Geschreckten. Also die können schon laufen und wenn die quasi innerhalb der letzten Stunde sind, wie man bei manchen Rennen sagt, innerhalb der Golden Hour, das sagt schon viel über das Rennen aus.
Vor allem, der eine hat vorher schon zweimal gefinisht gehabt, der andere schon dreimal und die sind arschknapp quasi vor dem Cut-off ins Ziel gekommen. Funny Story noch zum Jared Campbell, der ist nämlich bis zur vierten Runde mit der Jasmine Paris zusammengelaufen. Die waren wirklich Team up, quasi bis zum Schluss. Und er hat sie, das ist eine der wenigen Aufnahmen, die man mitgekriegt hat, vom Harvey Lewis, der den Big Bike Backyard Ultra gewonnen hat, also den Weltrekord hält, der aber nur, also der relativ früh ausgestiegen ist. Ich glaube, er hat nach zwei Runden oder drei Runden. Der hat nachher manchmal Instagram-Feeds gemacht vom Camp. Und du siehst, wie der Jared Campbell nach der vierten Runde zu der Jasmine Paris hingeht und sie fragt, ob sie fertig ist mit ihrem Umziehen und Zeug. Und er bietet ihr an, dass sie die Entscheidung hat, ob sie mit oder gegen den Uhrzeigersinn läuft. Also nach der vierten von fünf Runden in diesem Rennen noch quasi die Größe zum haben und sagen, hör zu, du kannst da aussuchen, ob du jetzt so oder andersrum laufst, wobei die im Uhrzeigersinn, glaube ich, sie sagen, dass es leichter ist, wobei, weiß nicht, ist schon geil. Und dem verkündet man es halt erst recht, dass es dann auch noch finisht. Also, genau. Chapeau.
Und der vollständige Zauber, der vierte Finisher, Hamilton, der hat das Ganze in 59 Stunden, 38 Minuten und 42 Sekunden gefinisht. Also, fünf Finisher ist, also dieses Jahr hat das einige Rekorde gebrochen, eben Frau, so viele Finisher wie noch nie in einem Jahr.
Das Wetter war gnädig.
Das Wetter war sehr gnädig, es ist ja durchaus bekannt, dass es sehr, sehr kalt ist, sehr viel regnet und du kannst ja Wasser auf diesem Tower da bekommen. Und es war nicht nur einmal, dass das Wasser eingefroren ist, wie die Leute dorthin kommen sind. Also ja. Es war auch immer dafür bekannt, nebst dem, dass du querfeldein quasi laufst, dass das Wetter auch sehr ungnädig war. Also wen es interessiert, kann sich eines der vielen Dokumentationen, angefangen vom Ginger Runner über Netflix-Doku, wenn es die noch irgendwie gibt, sich reinziehen.
Jetzt neu rauskommen, Number 17, vom Karel Sabe, der letztes Jahr durchgekommen ist, endlich ab dem dritten Anlauf und der ja von der Polizei nach Hause gebracht wurde zu dem Gate, nachdem er sie unglaublich verirrt hat in der, glaube ich, fünften Runde und dann zu einem auskennt hat und dann endlich eine alte Frau getroffen hat, die er noch einen Weg gefragt hat, aber die hat ihm leider die Antwort auch nicht gesagt und dann ist die Polizei gerufen worden, weil sie gesagt haben, da redet ein komischer Typ mit einem Postkasten. Weil die alte Frau war keine alte Frau, sondern war Postkastel, mit dem er geredet hat. Da merkt man dann auch, wie Menschen im Eck sind nach 40, 45 Stunden auf Trail.
Aber, ja. Aber man munkelt auch durch das, dass es halt schon viele Dokumentationen gibt, auch wenn man jetzt per se keine direkte Streckenkette hat und wenn auch nicht viele Bilder von der Strecke per se da sind, aber das Wissen über den Barkley Marathon ist schon enorm größer und das ist auch eine der Theorien, dass die dazu beigetragen hat, dass sich die Leute natürlich schon ein bisschen besser darauf vorbereiten können, weil sie wissen, was es heißt, da teilzunehmen und das früher so ein bisschen mehr ein Mysterium war.
Genau.
Mehr ein Mysterium also, war es jetzt.
Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr ein größeres Mysterium werden, als es schon war. Trotz allem ist es eine auf jeden Fall bemerkenswerte und außergewöhnliche Leistung und um das Ganze einordnen zu können, haben wir auch noch von der Marina Colasa, die ja selber teilnehmen durfte vor zwei Jahren, ich tue mir immer schwer mit 22, 23 Jahren, also AC, also After Corona, hat sie teilnehmen dürfen, hat damals die Nummer 1 bekommen, also auch da gibt es einen Fernsehbeitrag, wo sie schon davon gehalten hat und sie war auch bei uns danach und die hat auch eine Wortspende für uns zu dem Finish von der Jasmine Paris bekommen, das wir euch auch nicht vorenthalten wollen.
Freue mich total, also ich freue mich riesig, dass sie das geschafft hat, also auch nicht nur als Frau, sondern einfach als Mensch. Und ich bin tatsächlich gar nicht so überrascht. Ich bin, ich hätte eher gedacht, okay, ich warte mal, ob es dieses oder nächstes Jahr wird, so ungefähr. Also ich hatte schon ein Gefühl, es klingt blöd, aber ein Gefühl, dass sie es schafft. Die Frage war nur wann, weil ich war nämlich eher überraschter, als sie damals den Fun Run 2022 geschafft hat, weil das ja nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die erste Frau wieder war, die überhaupt einen Fun Run geschafft hat und auf die vierte Runde gegangen ist im darauffolgenden Jahr. Und da wusste ich, die schafft es, die Frage ist nur wann. Aber ich freue mich total für sie und finde auch, dass das was ganz Besonderes ist, weil, ich glaube grundsätzlich ist es, glaube ich, geschlechterunabhängig. Normalerweise haben wir 20 geschafft. Es ist halt kein einfaches Rennen und jeder, der das irgendwie schafft, über den kann man sich freuen und ihr gönnt man es aber auch noch richtig, ne?
Genau. Und zu guter Letzt sei nun gesagt, dass es spannend sein wird, was sich der Leswes Lake nun überlegt, um das Ganze vielleicht härter zu machen und dem etwas entgegenzuwirken, dass es nicht mehr 5 Finisher geben wird.
Ich warte schon auf Barclay Backyard Ultra. So lange, bis keiner mehr steht.
Wer aber definitiv eine Größe der Trail-Szene ist und noch nie beim Barclay teilgenommen hat und jetzt durchaus länger verletzt war und aber dieses Jahr wieder zurückkommen wird, ist der François Denn. Und über dessen Weg zurück und dessen Leidensweg durch seine Verletzung hin zurück, da gibt es einen YouTube-Film, den du dir, glaube ich, angeschaut hast.
Ja.
Der in Französisch ist, aber man kann den mit Englisch Untertitel genießen.
Und ich glaube, er ist vor allem nicht nur automatisch übersetzt, weil die sind manchmal nicht so geil, sondern es ist quasi wirklich eine Übersetzung geschrieben dafür. Es ist wirklich gut anschaubar und ein cooler Film, obwohl er in Französisch ist.
Wir haben Triathleten zu Gast, wir empfehlen Franzosen, also wir Wir bleiben unserem Motto treu, dass unserem Motto
Down
nicht treu bleiben.
Down with the sickness.
Nein, aber schaut euch den an, der sei, wir haben es ins Herz gelesen, weil auch der Franz Rodin einfach ein super Typ ist. Und,
und er auch nur ein Mensch ist, weil wenn man sieht, was er gemacht hat, welche Fehler das er macht, obwohl er ein Vollprofi ist, wie er es dann wieder übertreibt, wie es dann wieder daneben geht und was dann am Schluss rauskommt, ist halt, es ist ein, vor allem wenn man die eine oder andere Verletzung schon gehabt hat, ein mitreißender Film, wo man wirklich sagt so, ja, das kann man genau so nachvollziehen. Und ja, soll vorkommen. Ja. Gut.
Jetzt fällt mir ehrlich gesagt keine wirklich gute Überleitung ein, deswegen mache ich es einfach ziemlich hart. Wir haben wieder einen Schuh testen dürfen. Und zwar den Saucony Endorphin Speed 4. Der Peter und ich zur Verfügung gestellt bekommen haben und wir ihn
Und der Jordi. Wir werden den Geist über unseren Köpfen nicht los und ihr werdet seine Erfahrungen auch noch hören.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich schalte mich heute nur kurz dazu, um euch mit euch meine Eindrücke vom Saucony Endorphin Speed 4 zu teilen, den ich hier euch zeige. Im YouTube-Video könnt ihr das dann sehen. Ich habe ihn in der Farbe White Wizzy Orange zum Testen bekommen. Und ich muss sagen, ja, das ist mein erster Laufschuh von Saucony, den ich an den Füßen hatte. Und ich bin relativ begeistert von dem Gerät, muss ich sagen. Es fühlt sich sofort sehr gut an beim Reinsteigen. Es fühlt sich auch sehr hoch an beim Reinsteigen. Er ist hinten 3,6 cm hoch und damit schon ordentlicher Stöckelschuh, muss ich sagen. Mit 8 mm Sprengung, das ist soweit für mich super in Ordnung, bin ich immer so gelaufen, solche Schuhe, und habe ich mich eigentlich gleich sehr wohl drin gefühlt. Die ersten Schritte in den Läufen haben dann den guten Eindruck vom Reinsteigen auch gleich bestätigt. Zum Reinsteigen vielleicht noch: die Zunge ist festgemacht unter der Einlegesohle, so dass sich so ein bisschen so ein Sockeneffekt ergibt und das Gefühl vom gut sitzenden Schuh am Fuß einfach auch verstärkt. Ja, also wie gesagt, reinsteigen, wohlfühlen, erste Schritte machen, auch gleich wohlfühlen. Man merkt gleich, ja, das ist ein gut gedämpfter Schuh, den man durchaus auch auf längeren Distanzen gut laufen kann. Aber man fühlt schon auch, also Speed ist hier nicht nur ein Marketing-Gag, sondern man fühlt schon, dass der Schuh schneller auch gelaufen werden kann. Es sind allerlei Technologien an Bord, PVR Run PB, was Dämpfungsmaterial von Saucony beschreibt. Der hat eine integrierte Nylonplatte, die zur Energierückgewinnung dienen soll. Und die Speedroll-Technologie auch von Saucony ist auch mit an Bord. Ja, und beim Laufen merkt man schon direkt, also ist diese Speedroll-Technologie, denke ich, habe ich gefühlt beim Laufen, ohne dass ich vor dem ersten Lauf was davon wusste. Also der Schuh rollt sehr gut ab, auch wenn man mal auf der Ferse aufkommt, hat man genug Dämpfung, es fühlt sich aber nie irgendwie weich und schwammig an. Ne? Der Schuh ist sehr leicht, das Obermaterial ist angenehm dünn. Und ja, wie gesagt, gut gedämpft und fühlt sich trotzdem sehr, sehr reaktiv an und verführt schon ein bisschen auch zum Gas geben. Alles in allem hat mir der Schuh sehr, sehr gut gefallen für einen Straßenlaufschuh. Ich würde ihn auf jeden Fall in meinen zukünftigen Läufen sehr, sehr oft auch tragen und kann mir den durchaus auch gut auf der Marathon-Distanz vorstellen. Ansonsten ist er wirklich ein Allrounder für alles Mögliche geeignet, vom Longjog bis zum Intervalltraining kann man den aus meiner Sicht jederzeit anziehen. Und ich kann ja nur absolute Empfehlung für den Schuh aussprechen. Zur Größe kann ich noch sagen, ich habe normalerweise bei Adidas 44 und habe den Saucony jetzt in 44,5. Also vielleicht eine halbe Nummer größer zu dem, was er sonst so habt. Und der passt wirklich perfekt bei mir. So, und das war's für diese Folge von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß weiter mit Peter und dem Flo. Ciao.
Und ihr werdet auch unsere Erfahrungen hören. Und zwar, genau, also was mir gleich aufgefallen ist, dass er einfach geil ausschaut. Also ich finde, er hat 8 mm Sprengung und er ist ein Schuh, den ich für einen, also in meinem Arsenal an Schuhen für Tempoläufe heranziehen würde. Und ich glaube, ich habe es dir offline schon ein paar Mal gesagt. Also ich habe mich sehr gefreut auf den Schuh, weil er geil ausschaut und weil er einfach, der will einfach schnell gelaufen werden. Der will einfach eine schnelle Pace auf den Asphalt knallen und dafür ist er gemacht. Aber als ich den Schuh zum ersten Mal rausgenommen habe und seitdem weiß ich, ich finde, er riecht nach Plastik. Also ich meine das gar nicht irgendwie böse oder so, aber es ist mir noch nie so krass bei einem Schuh aufgefallen, was für einen Geruch der hat, wie bei dem. Also keine Ahnung, warum das so ist oder ob das ist jetzt irgendwie schlecht, aber das ist das kriege ich nicht.
Er hat offenbar dein Näschen strapaziert, weil mir ist nämlich genau gar nicht aufgefallen. Aber das, du hast es mir tatsächlich gesagt und wir sind uns aber auf jeden Fall einig. Also bei die Farbe, die wir testen durften, ich weiß nicht, wie sie genau bezeichnet wird. Es ist im Endeffekt der weiße Schuh, weil es gibt ihn in drei Formen. Genau, White, Wizzy, Orange heißt er. Obacht, weil Wizzy Orange gibt es auch als Farbe an sich, dann ist er nämlich ganz orange und es gibt immer noch so in Schwarz. Da ist er okay, würde ich jetzt einmal sagen, aber sehr unspektakulär. Also, wenn ihr euch für eine Farbe entscheidet, muss ich sagen, nehmt die weiße mit diesem orange-lila Streifen nach hinten. Die schaut schon sehr, sehr geil aus. Also, oder wie man in unserer Jugend gesagt hat, poppig. Und er hat eine Nylonplatte, also keine Carbonplatten, sondern Nylonplatten drinnen. Wie du gesagt hast, 8 mm Sprengung, 230 Gramm. In meiner Größe ein bisschen mehr wie bei dir, aber da geht es um 10 Gramm rauf, runter. Und ja, ist halt so, wenn du große Schuhe hast, dann sind sie halt ein bisschen schwerer. Hat diesen Power Run Schaum drinnen. Es gibt davon nur zwei Steigerungen von dem Schuh. Also es gibt den Endorphin Pro und den Endorphin Elite. Die sind nachher mit Carbonplatten. Der Elite hat dann noch die Carbonplatten ein bisschen geschlitzt, quasi, dass sie weniger Gewicht hat und so weiter und so fort. Aber der Schuh ist wirklich der, dass du sagst, Intervalle knallen, Tempotraining machen und so weiter und so fort. Und die anderen werden dann halt wirklich für einen Wettkampf, wo du sagst, da muss ich noch mal ein bisschen mehr hinknallen. Was mir noch aufgefallen ist, weil das hast du, glaube ich, nicht getestet, ist, diese Sohle schaut recht rutschig aus eigentlich, aber ich habe sie auch im Schüttregen ausprobiert und halt.
Nein, ich muss sagen, was mir noch besonders positiv aufgefallen ist, nebst, dass sich mein Fuß sehr wohl gefühlt hat, dass er reingeschlüpft ist, war, dass die Zunge quasi nicht freiliegend ist, sondern quasi so auf das mit so einem weißen Mesh-Material, wo so ein bisschen Löcher drin sind, so auf der Seite festgemacht im Schuh, dass du quasi da so gemütlich reinschlupfen kannst und die Zunge sich nicht quasi keine Möglichkeit hat, sich zu bewegen. Und ich fand auch, dass er Du hast ja quasi erwähnt, dass es keine Carbonplatte ist, sondern so eine Nylonplatte oder was das war. Und ich fand aber trotzdem, dass er diesen bisschen diesen Spring-Effekt hatte, den Carbon-Schuhe auch haben. Normalerweise. Also, wenn ich jetzt.
Ja, es ist eine gute Kunststoffplatte. Die,
ja, genau.
Ja, die diesen Carbon-Effekt schon nicht hundertprozentig, aber durchaus gut hinbekommt.
Ich finde, es war ein zu spürender Effekt. Und nein, also ich muss sagen, es ist ein sehr angenehmer Schuh, der eben, wie gesagt, glaube ich auch, durchaus auch für einen Wettkampf gemacht ist. Und wer quasi jetzt da nicht zwingend Richtung Carbon gehen will, aus warum auch immer, dem sei dieser Schuh wärmstens ans Herz gelegt. Ist es vielleicht auch nicht der allerbilligste Schuh?
Ja, wobei straßenmäßig wirst du dann wahrscheinlich auch, also er ist UVP, glaube ich, 200, aber du kriegst wahrscheinlich in dem einen oder anderen Angebot dort und da wahrscheinlich auch schon billiger. Da würde ich sagen, mit Endorphin ist nichts hin. Den könnt ihr euch schon unter die Fersen klöppeln. Das geht.
Mit Endorphin ist nichts hin. Das hast du sich auch lange überlegt.
Na, das habe ich mir gerade aus den Lenden geleiert.
Passt. Gehen wir weiter.
Yes. Well. Gehen wir weiter. Was sich 2024 getan hat bei den, ich nenne es mal Herstellerteams, das ist jetzt da, ich würde jetzt ein bisschen reintauchen, was wir denn so an Athleten aus dem Dachraum haben und vielleicht den einen oder anderen, den man international erkennt, und dann ein bisschen auf diese Hersteller-Team-Situation noch eingehen. Und zwar, ich würde mal anfangen beim Platzhirschen Nummer 1. Salomon hat das Team 24 aufgestellt und veröffentlicht, wobei die Veröffentlichung der verschiedenen Teams, das ist also eine Geschichte, das kriegt man dort und da gut mit, bei manchen kriegst du das gar nicht mit, manche bringen es auf einen Social-Media-Kanal oder nicht. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Bei Salomon ist auf alle Fälle so, dass wir einerseits dieses Dach ist es nicht, es ist ATDE-Team. Die Schweizer sind da, glaube ich, nicht so dabei. Die sind, glaube ich, extra. Und ein internationales Team haben. Und da haben wir Österreich, Deutschland haben wir die Maria-Louise Mühlhuber, Silvia Schweiger, Michaela Bortenkirchner, Woni Keil, die Isabel Speer, die Isabel Bichler am Start. Bei den Männern die zwei Innerhofer, also Manuel und Hans-Peter Innerhofer, den Johannes Nussbaumer, den Dominik Matt, den Martin Mattle und den Markus Lindl. Es ist Österreich. Da muss man bemerken, von den 6 Frauen, die jetzt am Start sind, in der österreichischen Mannschaft sind 5 jetzt neu. Moment.
Ja, und während der Peter da kurz Dings ist, nur ganz kurz, also ich meine, bei den Internationalen jetzt gibt es, glaube ich, jetzt gar nicht so die große Überraschung, der ist halt weiter davor, so Dante, Courtney DeWalter, der Mathieu Blochard, die Marine Hogan, der Rémi Bonnet, Lucy Bartholomew, ja, Christian May aus Kanada, klingt jetzt nicht sehr kanadisch, Jared Hazen, das sind so, glaube ich, so der Ryan Sands, Sophia Lockley, das sind so die, glaube ich, aus dem internationalen Feld jetzt so ein bisschen die Bekannten, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch keine, nicht die großartigen Überraschungen.
Ja. Nein.
Ich bin nur kurz, während du
alles gut, ich müssen nur kurz wegsprinten, das haben natürlich Menschen, die uns nur hören, nicht mitbekommen, aber mein Hund hat versucht, die Stiegen raufzugehen und die alte Dame hat es nicht geschafft und ist retour wieder die Stufen hinunter geburzelt und jetzt habe ich müssen ein bisschen unter die Pfoten greifen, damit es nicht wirklich noch mehr wehtut, dass sie das verdient hat. Ja, dementsprechend. War ich kurz abgelenkt. Wie gesagt, bei den Damen im österreichischen Team 5 von 6 neu, bei den Herren alles wie gehabt, bei den deutschen Athletinnen 2 von 5 neu. Das heißt, wir haben mehr österreichische Damen als deutsche Damen am Start. Da haben wir die Lisa Wimmer, die Eva Sperger und die Nicole Kessler, die quasi Bestand sind, und dann die Sarah Kisten und die Laura Hampel, die neu dazugekommen sind. Die Laura Hampel ist auch in der letzten Zeit wirklich oft ganz vorne zu sehen gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, war der beim Trans Gran Canaria am Start, kann das sein. Und bei den Männern haben wir in Deutschland den Maximilian Zeus, der war bei der WM zum Beispiel auch am Start, der Marc Dürr, den Pierre-Emmanuel Alexandre und den Johannes Löw, der war jetzt beim Chianti-Trail, wenn ich mich nicht verschaut habe, der Tom Wagner, der quasi ausgeborgt ist aus Graz ins deutsche Team, und der Timon Günther, und der Johannes Löw und der Timon Günther sind auch neu. Also sprich, Salomon hat aufgerüstet, auf- und umgerüstet, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil relativ viele eher geschaut haben, dass sie ihre Teams zuspitzen. Allerdings gehen es den Marken heute halt sehr unterschiedlich an. Wir haben dann noch die Brooks Running Crew, die auch, ich glaube, die haben auch recht gut aufgebaut. Also die sind auch mehr geworden oder haben da jetzt da wirklich ein bisschen Gas gegeben. Und da haben wir halt aus dem europäischen Umfeld auch nicht so wenige, und mittlerweile haben die echte Kracher am Start. Also von der Roberto De Lorenzi, der ist auf der Straße kargeschreckter und auch auf die schnellen Trails brutal gut unterwegs. Genauso wie Jean-Marie Schicktanz, wie ein Alexander Hutter, der wirklich abgeliefert hat. Der Jordi Gamito, der letztes Jahr den Gehgut gewonnen hat. Der Andreas Rieder, der gerade auf die schwierigen Sachen echt gut unterwegs ist. Der Christoph Lauterbach. Also die haben wirklich viele gute Leute am Start. Interessant ist bei Brooks, wenn ich so drüber schaue, dass sie gerade in, also man möge mich korrigieren, aber die haben so ein bisschen bei den Männern haben sie wirklich ganz die A-Liga quasi rekrutiert, und bei den Damen haben sie, glaube ich, die noch nicht abwerben können so richtig. Da sind sie so, aber sie haben doch einige gute.
Ja, aber jetzt nicht so die Bekannten, würde ich sagen. Also es ist keine, die mit der irgendwie so, vielleicht kenne ich sie auch nicht, aber keine, die mit der irgendwie so besonders heraussticht, wo ich sage, okay, ja, okay. Also ich schaue da gerade so drüber, wenn wir da so haben. Julia von Gomez aus Spanien, Cecilia Basso, Alice Gaggi. Gaggi, ja, also ich weiß nicht. Also,
es sind gute Leute unterwegs, Frankreich, Italien, Spanien bei den Damen, aber da sind sie noch recht stark in dem Feld, also in dieser Ecke unterwegs, und haben jetzt noch nicht so diese Big Names. Wenn man sie jetzt das vergleicht mit dem internationalen Damenteam von Salomon. Also wenn man das jetzt so gegenüberstellt, sagt man, okay, die einen kennt man doch und die anderen semi. Also da wird sicher noch was kommen, aber Brooks ist mittlerweile als Herstellerteam nimmer zu verachten. Und gerade bei den Männerteam muss man sagen, ja, da geht schon was. Genauso genau. Wie bei Dynafit.
Genau, also das wollte ich gerade sagen. Also ich finde, die sind auch gerade im Männerteam sehr stark. Also ich würde sagen, angeführt natürlich vom Hannes Namberger, der wahrscheinlich mitunter der Stärkste ist, auch natürlich der unser Lokal-Matador, der Jakob Herrmann, der ja dieses Jahr den 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt hat, dann, wenn man jetzt bei den Damen wahrscheinlich kennt, die wir auch schon im Podcast haben, war die Rosanna Buchauer, die auch bei der WM teilgenommen hat. Dynafit ist aber so ein bisschen, würde ich sagen, die sind auch ein bisschen breit aufgestellt im Sinne, dass sie auch viel Mountaineering haben, weil sie auch grundsätzlich auch sich als Marketer breit aufstellen. Salomon hat das natürlich auch.
Ja, sie haben so ein bisschen die Twitter-Rolle noch. Sie fahren diese Twitter-Rolle noch viel mehr wie Salomon. Salomon hat zwar mit der Sophia Lockley, haben sie auch langlaufen mit Trailrunning in der Weltspitze. Aber bei Dynafit, wenn du da anschaust, die Johanna Himmer, wenn du da anschaust, in Jakob Herrmann, dann haben wir noch zwei, drei, die wirklich Trailrunning plus Ski-Mountaineering unterwegs sind. Also die sind so die in dieser Doppelfunktion sehr viel unterwegs.
Was ich nur bei Dynafit interessant finde, die haben quasi auf ihrer, wenn man auf ihre Seite schaut, wo sie quasi ihr Team vorstellen, haben sie jedem so ein bisschen eine Kategorie zugeordnet. Also es gibt eben Trailrunning, es gibt eben Mountaineering, was recht klar ist, finde ich. Dann gibt es Race, was mir jetzt nicht ganz so klar ist, was das für sein soll. Also eine Johanna Himmer ist zum Beispiel unter Race eingeordnet. Die hätte ich jetzt persönlich eher Richtung Mountaineering getan. Ich meine, sie nimmt auch bei Trail Races teil, aber sie sagt es selber.
Ich glaube, sie meinen damit bei dem Race, meinen sie, glaube ich, die kurzen Trail, die kurzen Ski-Mountaineering Races, also diese Individual
Sprint Races. Und dann gibt es einen Isaac Freeland, der mir persönlich nichts sagt, der ist unter Free, was immer auch Free heißt. Also das finde ich nur spannend. Da fährt natürlich jedes Team irgendwie so, macht das sein eigenes Super und baut sich seine eigenen Kategorien zusammen. Und er ist auch, was ich so überblicke, dieser Isaac ist auch der Einzige, der in der Free-Kategorie teilnimmt. Ich meine, vielleicht ist einer, ein Abenteurer, der nur Abenteuersachen macht. Ist ein Amerikaner übrigens. Da steht Special.
Der ist einfach Free. Okay. Ja, und dann?
Ja.
It's very free, was er tut.
Wie auch immer.
Interessant ist, wir haben dann Noscapa zum Beispiel, auch als Schuhmarke, die haben das Team sehr, sehr einreduziert. Die haben jetzt im Endeffekt als Scarpa-Athleten sehr, 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 sehr wenige, die sie anführen im internationalen Team. Du hast den Philipp Außerhofer, den Marco Gasperi, die Hilary Scharadi und die Lisa Desco. Allerdings läuft die Heidi Annemarie Schwarz, wenn ich jetzt da nicht ganz falsch liege, die läuft auch für Scarpa. Die läuft aber auch für Dynafit. Und da sind wir jetzt in dem, was ich vorher gesagt habe schon oder gemeint habe, dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Auf das würde ich ja nachher nochmal eingehen. Also Scarpa bewirbt quasi vier Leute als ihre Scarpa-Athleten, haben aber auf Social Media dann noch mehr Leute unter Vertrag, die auch für Scarpa laufen. Also das ist ein bisschen spannend. Wir werden noch nachreichen, auch zum Beispiel Craft, kriegen wir auch die Elite-Athleten noch zugesteckt. Da wissen wir, dass zum Beispiel Diana Zawica jetzt für Craft läuft. Wir wissen auch, dass zum Beispiel für das ASICS jetzt da immer mehr kommt und wird, dass jetzt auch Hoka ein relativ großes Team hat, wo jetzt auch zum Beispiel eine Judith wieder läuft. Wir wissen, dass es auch natürlich Wechsel gibt, Daniela Oelmos zum Beispiel hat gewechselt und so weiter und so fort. Auf das gehen wir vielleicht noch ein anderes Mal näher ein. Was ich spannend finde, ist die Herangehensweise, du hast die Herstellerteams von den Schuhmarken, die sind für mich so ein bisschen wie Automarken in der Formel 1. Dass du sagst, hey, ich hab Ferrari, ich hab ein Mercedes, ich hab ein Renault-Team. Wo du sagst, ah ja, na ist klar, ja, die verkaufen Autos, eh klar, die haben ein Team dort oder so. Und dann hast du so wenn wie Scarpa, die haben zwar Athleten, aber Scarpa ist halt kein Full-Stack-Ausrüster für Trailrunning, wie es ein Salomon ist, die einfach sagen, oh, wenn du für Salomon laufst, dann hast du die Schuhe, die Socken, die Unterhosen, den Rucksack und das Stirnbandel von Salomon und du bist bei Salomon mehr oder weniger angestellt, wie auch immer das bei denen ausschaut, gleich wie bei Adidas T-Rex. Wenn du für Adidas laufst, dann laufst du von Kopf bis Fuß in Adidas, was weiß ich, wie ein Kimi Schreiber oder ein Marcel Höche, wie auch immer. Die sind bei denen oder die Ida bei North Face und die kriegen das komplette Set gestellt. Und bei Scarpa hast die Schuhe und die Heidi zum Beispiel läuft den Rest für Skinfit, die halt keine Schuhe haben, aber den Rest.
Und das wollte ich sagen, das ist zum Beispiel und das Gegenteil davon ist sowas wie Skinfit oder Compressport, die genau. Quasi alles andere haben, außer Schuhe. Und wenn du deren Team anschaust, also so Namen, die mir rausstechen, ist jetzt der Sage Kennedy, der bekannt ist, jetzt nicht mehr auf dem Level läuft, auf dem er schon mal gelaufen ist. Hat auch gesundheitliche Gründe. Wenn der Jolly da wäre, würde er das wahrscheinlich erwähnen und deswegen tue ich es für ihn. Ein Michael Wardian, der einfach der krasseste und freakigste Ultraläufer ist, den es einfach gibt und es gibt keinen, der annähernd herankommt. Auf der Frauenseite würde ich sagen, die am ersten Mal, wie noch was sagt, ist die Fernanda Maciel.
Okay, das ist die man am wenigsten sagt. Aber die Therese Leboeuf haben wir gehabt, gerade vorher in den News. die Thibaut Garavier, Ludovic Pomaré, kennt man beide.
Also, die habe ich noch nicht.
Die André Drangouy, die beim UTMB letztes Jahr.
Die Fernanda war übrigens viermal am Podium beim UTMB. Also nur damit du das einschätzen kannst, also die ist auch keine Geschreckte.
Ja,
der einzige Nachteil so ein bisschen an Compress-Sport ist, die haben leider auch ein Triathlon-Team.
Jeder hat seine Leichen im Köln, komm, wir sind aus Niederösterreich jetzt.
Sam Laidlaw und mit dem Rudi van der Berg, auch jetzt nicht die Unbekannten, Friedrich Funk, das sind jetzt noch nicht die unbekannten Triathleten dabei. Also die.
Aber interessant ist, wenn du jetzt da an, was weiß ich, Thibaut Garavier hernimmst oder an Ludovic Pomaré, würdest du sie als Compress-Sport Athleten sehen? Weil der Ludovic Pomaré ist eigentlich würde ich sagen, bekannt dafür, dass er ein Hoka-Athlet ist.
Also meiner Meinung nach ordne ich den Läufer der Schuhmarke zu, der er läuft. Also das ist, wie du sagst, es ist wie bei Formel 1, er fährt einen Ferrari oder er läuft quasi in Hokas. Und der Rest ist, es gibt ja auch dann von diversen, weiß ich nicht, Nahrungsmittelhersteller gibt es ja auch quasi so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Teams, wo quasi Leute gesponsert werden, damit sie ihr Zeug essen oder beziehungsweise im Fall von Compressport, dass sie ihr Zeug tragen. Aber primär in meinem Kopf ordne ich den Läufer der Schuhmarke zu, in der er läuft.
Was ist, wenn er nicht für eine Schuhmarke läuft? Das ist nämlich das, was bei mir immer so auftut, wenn ich sage, okay, ich habe ein Compressport oder ich habe jemanden, der Klassiker, Red Bull, genauso wie im Autosport. Red Bull hat ein Formel 1 Team, Red Bull hat aber keinen Straßenwagen. Red Bull hat Athleten, die sehr, sehr erfolgreich sind, die zwei Innerhofer-Brüder zum Beispiel. Oder der Rémy Bonnet, der läuft für Red Bull. Er läuft aber auch für Salomon. Ist das jetzt ein Salomon-Athlet oder ist es ein Red Bull-Athlet?
Ich würde sagen, es ist ein Salomon-Athlet.
Ja, aber Red Bull hat verschiedene Menschen unter Vertrag, die zum Beispiel vielleicht gar keinen Schuhsponsor haben.
Also behaupte mal meistens, wenn du, ich nenne es jetzt, wenn du Side-Sponsors hast, jetzt mal ein bisschen überspitzt, haben die Leute meistens auch wahrscheinlich irgendwen für die Schuhe, weil, also es ist meine Theorie jetzt. Und nimm mir zum Beispiel einen Sage Kennedy her, der läuft auch für Hoka und ich würde auch sagen, der ist ein Hoka-Athlet oder und gleichzeitig auch ein Compressport. In meinem Kopf ordne ich sie aber trotzdem dann eher den Schuhen zu. Aber wo du schon so ein bisschen recht hast, ist, Red Bull ist das sicher so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil die halt schon von ihrer Marketingmaschinerie her da sehr stark sind und das vielleicht aggressiver beworben wird, dass quasi der oder die Athlet oder Athletin quasi auch für Red Bull läuft und du deswegen die Assoziation auch herstellst und ihn als Red Bull-Athlet bezeichnen würdest. Vordergründig würde ich schon eher mit der Schuhmarke assoziieren. Nee,
worauf ich hinaus will oder wo ich hin will dabei, ist ja, also das Athletenkarussell zwischen den Schuhmarken und Sponsoren dreht sich, ja. Ich hoffe, wir werden da irgendwann nochmal ein bisschen mehr Klarheit kriegen. Ich gehe davon aus, dass es im nächsten anderthalb Monat dann schon so weit sein wird, dass man so im April oder so wirklich sagen kann, okay, der läuft für den und den und den. Und das ist dann überall öffentlich, weil bis jetzt haben wir es noch nicht überall. Aber was für mich sehr spannend wird, ist, wie wird sich das jetzt wirklich in den nächsten Jahren herauskristallisieren? Haben wir nachher die Teams mit, nehmen wir es einmal, einen Hauptsponsor wie beim Radlfahren? Weil das sind keine Herstellerteams im Sinne von, du hast kein Specialized-Team und du hast kein Laufteam und du hast kein Scott-Team, sondern du hast ein Team von Bora Hansgrohe. Die haben mit Radlfahren per se einmal überhaupt nichts zum tun, sondern die machen Badezimmer-Schaß. Glaube ich. Hoffe ich. Da werden wir jetzt wieder Radlfahrer steinigen dafür. Oder du hast halt irgendwelche Marken, die sich ein Team kaufen, so wie, was weiß ich, Williams bei der Formel 1 und für das dann laufen. Und im Trail hast du zwar momentan die Tendenz, dass es die Laufschuh oder diese Full-Stack-Anbieter sind, die Teams stellen. Dynafit, Salomon, Brooks, North Face, Adidas, bla bla bla. Also dass du einfach so, sagen wir mal, die Big Ten hast, die einfach alles stellen und dann ein paar Exoten, was weiß ich, hey, der läuft mit Speedland-Schuhe, der Dylan Bowman, und hat dabei Naked-Westen an und, weiß ich nicht, ein Hauben von irgendwas. Die wird es sicher geben, so diese Free Agents, aber glaubst du, dass irgendwann einmal so ein Red Bull um die Ecken kommt oder irgendein Großer, der einfach sagt, hey, wir haben zwar keine eigenen Schuhe, wir haben zwar keine eigenen Jacken, wir haben keine eigenen irgendwas, aber wir haben diese Athleten unter der Fuchtel oder wir haben uns die Athleten gesichert als unsere Mitarbeiter. Wir geben einer das Equipment, das sie brauchen, das sie haben wollen. Sie laufen einfach nur unter unserer Flagge. Hast du da irgendwie eine Tendenz, wo das sich hinentwickelt?
Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich glaube, der Sport ist so also ein bisschen am Scheideweg und er muss sich irgendwie so ein bisschen entscheiden, wo er hin will. Und ich meine, hat sie es ja mit der Trail-WM gesehen, dass, ich glaube, es versuchen viele so ein bisschen in seine Richtung zu ziehen, auch mit dem ganzen UTMB-Getue. Es versuchen viele quasi da irgendwie was zu etablieren und probieren ein bisschen was aus. Ich sage mal, es ist alles möglich. Ich sage mal, traditioneller ist jetzt eher die Herstellerteam-Seite oder so, dass du quasi so ähnlich wie in der Formel 1, so hat es bis jetzt funktioniert und wir hatten so in der Folge, wo wir darüber geredet haben, wie kann sich ein Athlet das leisten. Das kann er sich nur leisten, indem er Sponsoren hat, die quasi, oder Hersteller hat, die ihn quasi finanziell unterstützen, vielleicht auch ein oder mehrere, weil wie du ja gesagt hast, es hat nicht immer nur den Schuhsponsor, sondern hat man irgendwie auch einen Nutrition-Sponsor und den Sponsor für das und das, weil alleine reicht es eben nicht, weil so viel Geld kannst du halt auch noch nicht machen. Und ich glaube, es hat irgendwann die Frage, wer quasi gewillt ist, das notwendige Geld in die Hand zu nehmen, damit die Leute, die das professionell betreiben wollen, also auch wirklich professionell betreiben können.
Ja.
Aber wenn man
sich... Also das wird sich sicher, glaube ich, noch professionalisieren, dass du dann auch Profiathleten hast, die nicht, wie soll ich sagen, scheinselbstständig sind und so von heute auf morgen leben, weil das muss sich ändern, weil das das kann auf Dauer nicht tragfähig sein. Und das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt nur, wie sie diese, wie soll ich sagen, diese Struktur des Sponsorings ändert oder anpasst, weil du hast natürlich so Sportarten wie Skifahren, wo du einfach Länder hast und dann hast du einen, was weiß ich, der ÖSV hat einen Head-Sponsor, der hat einen sowieso Sponsor sowieso und der hat einen Sponsor für die Skianzüge sowieso. Und dann kann jeder Athlet noch selber einen Sponsor haben oder einen Hersteller für die Ski, für die Schuhe und so weiter und so fort, was einfach am Mann, an der Frau ist, aber manche Sachen sind geregelt. Beim Skibergsteigen haben sie es ja auch. Da gibt's ja auch, das Nationalteam hat momentan, ich glaube in Österreich ist es Martini, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist das quasi das, was sie immer anhaben. Ob das auch beim Trail so kommt oder ob es dort wirklich Kopf- bis Fuß-Sponsoren gibt. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr da Ideen habt, lasst uns die zukommen. Da würden uns eure Meinungen interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Also wer jetzt Patreone kommt auf den Discord und diskutiert es mit uns. Ich würde trotzdem meinen, dass, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich in den nächsten Jahren wird sich vermutlich auch mal so viel nicht ändern, wenn man sich auch den Triathlon-Sport anschaut, der, wie wir gesagt haben, der in der Hinsicht schon ein bisschen weiter ist und ein bisschen professioneller ist und die Leute auch mehr davon leben können, weil da mehr Geld investiert wird. Da ist aber auch so, dass dann Radsponsor du hast, dann weiß ich nicht, dann Neoprensponsor du hast. Für die gewissen Teilbereiche, die dieser Sport hat, hast du einfach gewisse Sponsoren und du bist auf einmal bist mit einem Hersteller zugeordnet, du bist einfach Multihersteller zugewiesen. Puh.
Ja, wobei ich glaub, da muss ich dich ein bisschen bremsen, weil Triathlon ist da, glaube ich, aufgrund der Sportart schon schwierig, weil du hast, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es einen Hersteller gibt, der sowohl Schwimmstuff hat, als auch Radl baut, als auch Laufequipment baut. Also da bist du im Trailrunning viel abgeschlossener.
Ja, aber wenn du deiner Formel-1-Theorie folgst oder deiner Radl-Theorie, wo da die, was haben die Bohrer, irgendwas, Dings, die haben auch jetzt nicht viel was mit Radlfahren zu tun. Und
ja,
wenn die jetzt
Radl
zur Verfügung stellen, dann könnten sie auch Laufschuhe und was auch immer. Also, oder wenn es jetzt quasi Verbände gibt, die, von denen das ausgeht, die könnten auch die verschiedenen. Wir werden sehen, wenn ihr Meinungen habt, diskutiert mit uns, lasst uns auf Instagram wissen, kommt auf den Discord-Server und diskutiert mit uns. Es wird einfach spannend zu sehen sein, wo der Sport sich da hin entwickelt.
Genau. Das würde ich auch mal so stehen lassen. Und damit wollen wir euch aber noch nicht entlassen in den Abend, weil wir haben uns gedacht, wir geben euch auch das Plus zum Schluss, damit ihr auch was davon habt. Und das ist einerseits, es ist immer noch der Rabattcode gültig, nämlich laufende Decken 20 bei den Probierboxen von Mnistry. Ich habe keinen Spruchfehler, sondern das schreibt man mittlerweile wirklich so. Also Martha Nordball, Siegfried Theodor Richard Y. Und die machen halt Nutrition-Zeug, das gut verträglich ist. Wir haben das auch getestet vor einigen Folgen und wir verlinken das auch. Und die Probierbox kriegt halt die Probierboxen kriegt um 20% günstiger momentan noch. Und eine Sache habe ich dann noch. Für alle, die die Folge mit dem Christian Schiester gehört haben, das war neulich, nämlich letzte reguläre Folge, wenn man jetzt da die Trailrunning Symposium Folgen rausnimmt, der liebe Christian hat uns ein Buch für euch dagelassen. Sail and Run, ein schöner Band zu seiner dritten oder vierten Neuerfindung mittlerweile, weil er ist jetzt der Segler und ich würde sagen, wir werden das verlosen unter all denjenigen, die uns ihre Meinung kundtun, wo sich das mit den Herstellerteams und dem Sport hinentwickelt. Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, folgt uns auf Instagram und unterlasst einen Kommentar eben über mit eurer Meinung unter dem Post,
Folgenpost,
der abgesetzt wird. Und einer der glücklichen Posterer wird dann ein wunderschönes...
Oder Postressen.
Oder Postressen. Natürlich, mi culpa, wird dann dieses wunderschöne Buch bekommen.
Genau.
Ja. Und wir sind quasi zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden, weil dein Bier ist quasi
mein
so
Bier
gut wie
leer. Es hat mich sehr gefreut.
Mein Notizblock ist auch leer.
Ja, und Jordis Geist wird ein wenig schwächer, deswegen entlassen wir ihn in diese österliche Nacht und euch in einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend und wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
Servus und Prost.